wenn Judith nicht da ist, haben wir keinen, der reinredet, oder?
Wir können ja trotzdem reinreden. Ist ja jetzt nicht so, als hätte Judith das Reinreden erfunden.
Nee, das war der Jan.
Ja, der hat sowieso alles erfunden. Wieso hat jetzt eigentlich dieses verdammte Ultraschall schon wieder das Routing so verkackt, dass das Autoducking nicht funktioniert?
Das Autobugging ist dafür jetzt drin.
Ja. Sollen endlich die Pfoten von meinem Routing lassen, ey.
Wie gesagt, gestern Stream Deck funktionierte einfach nicht mehr. Und das war definitiv ein Update, das vom Stream Deck kommen musste, aber in Reaper eine Fehlermeldung warf.
Hast du mal in deine Quarantäne geschaut?
Brauche ich nicht. Ich habe die Fehlermeldung ja gelesen.
Einen wunderschönen Sunny Morning. Herzlich willkommen zu Folge 441 an diesem schönsten aller Tage des Jahres.
Karneval war gestern.
Ja, auch St. Martin war gestern. Aber dennoch hat dieser Folgetag ein softes Fleckchen in meinem cholesterolverkrusteten Herzmuskel. Hallo Angbo.
Ich kann dir zwar gerade nicht folgen, aber hi.
Hallo Aristocats.
Wenn er mit hi angefangen hat, muss ich mit die enden, oder?
Nur wenn deine Welt...
Großvater. Ich habe doch die Sendungsvorbereitung nicht gelesen.
Warum ist der Geisenbetter eigentlich Geisenbetter? Das erkläre ich dir, wenn du etwas größer bist. Absolut ein Klassiker. Bulli-Parade? Ja, ich glaube.
Ich glaube auch, ja. Großvater, Großvater, Heidi, ja. Heidi. Mhm. Und ja. Das war das.
Mhm, genau.
Die konnte schon was, die Bulli-Parade.
Ja, die war super. Also ich mochte ja den kastanierten Sketch.
Gustav.
Aber diesen Schweizer Swissploitation Heidi-Film fand ich auch sehr schön.
Swissploitation?
Ja.
Du berichtest mal davon, ja.
Wie die Schweizer Militärjunta gegen die Laktoseintoleranten vorgeht.
Was? Kann ich mich dann nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, es ist auch gut so.
Es ist ein wirklich guter Film. Mhm. Und du hast doch bestimmt auch mal hier Kung Pao Enter the Fist gesehen.
Ja. Großartig.
Und da gibt es ja am Ende quasi so einen Teaser-Trailer auf den zweiten Teil.
Möglich? Schon eine Weile her.
Am Ende von Heidi, Swissploitation, gibt es auch einen Teaser-Trailer auf den zweiten Teil und ich sag dir ganz ehrlich, Alter, den will ich sehen. Genau, Mad Heidi, so hieß der Film. Also, du erinnerst dich ja vielleicht an die Figur Clara, die im Rollstuhl sitzt. Mhm. Ja, die in Mad Heidi wird quasi die Origin-Story dann aufgearbeitet und der Trailer sieht dann irgendwie so aus, dass sie mit so einem Motorrad mit Beiwagen und irgendwie Maschinengewehr, in dem wo Clara dann sitzt und das Ding bedient. Doch, es geht. Das kann man sich angucken.
Das klingt spannend.
Absolut.
Ja, eigentlich hätte ich ja heute Abend auch noch einen Gastauftritt gehabt in so einem Stephen King Podcast, aber der ist ausgefallen oder fällt aus.
Ah, ja.
Weil Menschen krank und so. Gute Besserung an der Stelle.
Ich prangere das an, dass so viele nette Leute krank werden, können es nicht erst die Arschlöcher treffen.
Ja, ist ja immer das Gleiche.
Du hast die Nachricht also auch gelesen, dass der Johnson Boris vorgeschlagen hat, sich vor der Kamera mit Covid zu infizieren. Zu zeigen, dass das gar nicht so schlimm ist.
Nee, in der Tat nicht, aber.
Also, ja. So ein paar von den Civil Servants haben jetzt mal in die Tage mal ausgepackt über die Administration der letzten Jahre. Das war sehr schön.
Hat mir nicht mal irgend so einen Typen, der meinte, so schlimm ist doch dieses Trinkwasser gar nicht und ist.
Dann ja, das war der japanische Irgendwas-Minister nach dem Fukushima da.
Ah, ja. Ja, die Realität
und was anderes.
Realität.
Das war Fisch. Aber der, ich erinnere mich an die Wassergeschichte auch. Irgendwas. Ich glaube ja nicht, dass der Meerwasser gesuppelt hat.
Ja gut, das ist ja prinzipiell schon mal keine wirklich allzu gute Idee, ne?
So eine natürlich mal das Aquaman. Oder Seaman, wie South Park es nannte.
Mhm.
Ja.
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 Unbestimmt Verdacht, dass ich irgendwo Sendungsnotizen habe.
Da so ein Pad.
Aber allerdings auch viel zu viele Tabs offen. Da!
Viel zu viele Tabs offen, das ist ja eh Standard. Ja.
Es gibt ja ein Thema, also theoretisch suche ich ja mal Themen raus, mit denen ich möglichst viele von euch hier in der Sendung verknatze. Aber jetzt, wo Judith nicht da ist,
macht das keinen Spaß.
Muss ich da Abstriche machen. Diesmal kann ich nur als Botto verknatzen.
Verknatzen, das ist auch ein schönes Wort.
Okay.
Warum willst du den Spotto verknatzen und die Judith?
Ja, gar nicht, aber ich liebe es halt immer, wenn ich irgendwas erzähle, wo er in seiner Kernkompetenz eigentlich Rede und Antwort stehen müsste. Was?
Als hätte ich sowas wie eine Kernkompetenz.
Ja, offensichtlich.
Es geht um Psychologie und das Durchführen von Studien. Fühlst du dich da schon irgendwie angesprochen?
Ich meine, ich bin ja nun zertifiziert offiziell ungeeignet für Psychologie. Das
What?
Ja, hat man irgendwann nur festgestellt, nee, da darf das nicht mehr studieren. Aber ja, rede weiter.
Ich fange mal an. Eine Studie hätte behauptet oder hätte untersucht, in welchem Alter die Leute eigentlich ihre Jungfräulichkeit verloren hätten und welche Auswirkungen das auf ihr weiteres Sexualleben gehabt hätte. Die Studie ist komplett irrelevant, hat nichts mit dem Thema zu tun, aber war der Anlass, warum man sich mal angeguckt hat, wie entstehen solche Studien und die Ergebnisse eigentlich? Wir sind natürlich hier, wie bei allen Themen, immer in den USA. Und zwar, ich habe festgestellt, es lässt sich relativ deutlich sagen, Studien sind weird. Und weird ist an der Stelle ein Anagramm für Western Educated from Industrialized Rich Democratic Countries. Weird. Es stellt sich wohl raus, dass es, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, da kann vielleicht der Elsbotton ein Licht drauf werfen, dass die Teilnahme an Studien teilweise mit Academic Credits versorgt werden, beziehungsweise die Soziologie und Psychologie Fakultäten einfach in ihrer eigenen Bubble rekrutieren, wer da in diesen Studien teilnimmt.
Mhm.
Stimmt das so?
Ich habe noch vor dem Studiencredit-System studiert, also im Diplom-Magister-System noch. Aber ja, bei uns.
Magister? Du hast Psychologie auf Magister studiert?
Nein, aber das halt um den Bachelor-Master ein.
Meine Stimmung ist schlecht, meine Zukunft sinister, ich studiere auf Magister.
Sag das mal Judith. Sie hat nämlich ihren Magister.
Alter. Ja, Entschuldigung, ich wollte hier nicht ins Wort.
Die Verleihung des Vordiploms wurde aber tatsächlich an die Bedingungen eines Ausfüllens eines Versuchspersonenstundenzettels gekoppelt. Das heißt, ja, wir mussten eine gewisse Anzahl von Stunden an den Studien unserer KommilitonInnen teilnehmen. Mhm. Sonst hätten wir nicht über das Vordiplom hinaus studieren dürfen.
Ja, kannst du mal sehen. Mhm. Der Artikel subsumiert es dann im Wesentlichen damit, die hohe Quote, warum solche Studien häufig an Studierenden vorgenommen werden, ist, dass die wahnsinnig billig sind. Also nicht die Studien, sondern die Studierenden. Oder das war, ich fand das schön zusammenfasst mit einer Studie der Universität Toronto, hat festgestellt, dass 92% der Bevölkerung an der Uni in Toronto studieren.
Ja, nee, aber logisch, ne? Also damit sind eigentlich deine ganzen Studien für den Fuß, weil du halt dann da schon irgendwie einen gewissen Bias reinkriegst, wenn du halt immer aus der gleichen Kerngruppe raus rekrutierst.
Ja, der Sampling-Frame passt da nicht so ganz.
Das,
ja, streichst du das aus dem Curriculum und schon passt es wieder. Problem gelöst.
Mhm.
Stellt sich raus, zum ursprünglichen Thema zurückzukommen, wann habt ihr eigentlich eure Jungfräulichkeit verloren und welche Auswirkungen hat das auf euer Sexualleben? Also da müssen wir natürlich erstmal die ganzen Outlier aus der Studie rausnehmen, so soll ja auch vernünftig und ordentlich sein. Also
Outliers sind die, die draußen ihre Unschuld verloren haben?
Ja, die lagen draußen.
Outlier sind erstmal die, die keine exklusive Hetero-Beziehung führen. Die verfälschen ja das Ergebnis bekanntermaßen. Und wir möchten auch nicht eure Sad Sob-Story hören, wenn bei eurer Entjungferung Gewalttaten dabei waren. Es verfälscht auch alles total die Studie.
Und die Stimmung?
Möglich. Außerdem hast du halt das Problem, wenn du jetzt irgendwie, ich glaube, die haben 30.000 Leute befragt. Also 30.000 Fragebögen ausgegeben. Und dann gab es eine Follow-up-Befragung nach, ich weiß nicht, 2 Monaten oder so, wo du Angaben zu deinem seit der letzten Studienerhebung durchgeführten sexuellen Kontakte angeben solltest. Jetzt steht da so schön, jetzt ist es natürlich schwierig, 30.000 Leute 2 Monate lang unter Laborbedingungen zu halten und zu gucken, wer mit wem ins Bett steigt. Mit anderen Worten, die Ergebnisse danach sind auch wieder schwierig. Insbesondere, weil, wenn ich das richtig gelesen habe, die zweite Erhebung in persona durchgeführt wurde, in Gruppen. Ja. Okay. Kann man schon machen, aber ist dann halt irgendwie, jedenfalls sie haben festgestellt, Leute, die erst in den letzten 2 Jahren, vor 2 Jahren ihre Jungfräulichkeit verloren haben, haben danach ein statistisch relevant höheres Sexualleben.
Als vorher? Ja, ja, okay.
Ja, als die Kontrollgruppe, also die Nicht-Psychologie-Studenten an dieser Uni. Die Plebs.
Ja gut, ich meine, so ein universitäres Umfeld, wenn du bis dahin noch nicht so weit gewesen bist, ne, da irgendwas zu verlieren, dann hilft so ein universitäres Umfeld dann vielleicht ja auch ein bisschen so mit Menschen kennenlernen zum Beispiel. Keine Ahnung.
Welches war die Loch-Uni?
Was? Ich versichere.
Badmerk, ich versichere, Regensburg?
Ich versichere dir glaubhaft, dass das Studium der Psychologie jetzt nicht automatisch dazu führt, dass du Menschen besser verstehst, sage ich jetzt einfach mal. Basierend auf dem Input von mehreren Leuten, die gerade nicht anwesend sind. Ich hatte immer so den Eindruck, und auch hier sind immer alle Anwesenden ausgenommen, auf diesem oder auf anderen Kontinenten, dass im Wesentlichen die Psychologie studiert haben, die das Ganze nie so richtig verstanden haben, wie Menschen ticken. Ein paar Gestörte waren da schon bei.
Es war durchaus ein Beweggrund, so nicht zuletzt mich selbst vielleicht ein bisschen besser zu verstehen.
Warum hast du nicht
Ich konnte ja nicht ahnen, dass.
Warum hast du da nicht Philosophie studiert?
Weil ich gar so verrückt dann doch nicht war. Außerdem ja alle Berufseignungstests meinen, war vielleicht so ein Stück weit self-fulfilling prophecy, aber die haben mich alle bestätigt in meinen lange gehegten Wunsch und Plan. Und ja, stellt sich aber raus, nö. Und alles, was man lernt, weiß man gar nicht wirklich. Und dann gibt es Dutzende, die das Gegenteil behaupten und keiner weiß, was wirklich ist.
Ja, ohne Benchmark läuft da nichts.
Ja.
Ja, ja.
Kannst du mir das mit der mit dem Median und der statistischen Normalverteilung nochmal kurz zusammenfassen?
Könnte ich.
Das war das zweite Problem bei den ganzen Psychologiestudenten, die ich kennengelernt habe. Aber genau genommen, das stimmt ja gar nicht. Alle Anwesenden sind ja ausgenommen. Also bei allen Psychologiestudentinnen, die ich kennengelernt habe, die schienen mir das alles nicht so richtig auf der mathematischen Ebene zu durchdringen, was sie da machen.
Das, ja, weiß ich nicht. Da hat sich die Uni Trier, an der ich da gelitten habe, sich sehr mit geschmückt, dass sie methodisch sehr gründlich in der Grundausbildung wären und sehr viel auch auf Statistik und quantitative Methoden und so Wert gelegt haben. Und
wirklich erklären, warum oder wieso und was das
Teil unseres Podcast-Teams mit dieser Aufgabe.
Hallo.
Höre ich da jemanden?
Ja, Hallöchen.
Mhm. Ja. Wir arbeiten dran. Sample Size ist 3 und Median ist 0.
Mhm. Ceteris paribus.
Was war das jetzt schon?
Ja, so war das.
Mhm. Nee, das war total interessant. Also. Es wird auch oft auf, damit ich drauf
sein. Ich habe gerade erst aufgehört zu sprechen, als die Verbindung wieder da war. Mhm.
Ja, dann gucke ich mal auf meine.
Also an Judith liegt es also schon mal offenbar nicht.
Weil?
Das ist wie RAM-Regel. Du testest, nimmst halt immer einen raus, guckst, bleibt der Fehler bestehen. Ja, okay, dann ist der RAM-Regel schon mal nicht schuld gewesen.
Ja, nee, muss ich mal gucken, was das jetzt hier ist. Das ist alles irgendwie. Könnt ihr dem Ding doch sagen, mit wie viel Power das hier eigentlich durchballern soll? Hm. Ja, ich suche mal ein bisschen Einstellungen in meinem Backend.
Mhm. Okay. Dann kann ich ja berichten.
Ja, bitte berichte.
Und zwar berichte ich von einem Mann. 89 Jahre alt ist der und lebt irgendwo in Großbritannien wohl herum. In einer Gegend, wo, wie er meint, sich die Anwohner viel zu wenig kümmern. Zum Beispiel bei der Pflege ihrer Hecken zeigen sie wohl nicht ganz so den Elan, den er erwarten tät. Weswegen er dann jüngst kurzerhand die Sachen in die eigene Hand genommen hat. Und mit Sachen meine ich in diesem Fall eine Heckenschere. Und ist eben die Straße entlang gegangen und hat überall, wo er meinte, die Hecken würden da zu tief in den Weg hineinraten, beherzt zurückgeschnitten. Was jetzt soweit, ja, vielleicht ein bisschen viel Eigeninitiative, aber es hat ja durchaus Sinn, den Gehweg so auch, also im Lufthoheitsgebiet des Gehwegs den Raum freizuhalten. Er hat in der Tat auch Dank geerntet von visuell beeinträchtigten Leuten, die da jetzt viel unbeschadeter diesen Weg entlang gehen können, ohne dass ständig irgendwelche doch auch das Letzte aus dieser Meldung herausgeholt und sie ausreichend gestreckt, um,
mir hat es alle Fragen beantwortet.
Das ist gut. Es war jetzt auch nicht die tollste aller Meldungen. Ich fand nur die Idee, selbst einen Leserbrief in die Lokalzeitung zu schicken und sich selbst zu danken. Das ist bedarf, glaube ich, schon eines bestimmten Menschentypes.
Ja. Heute würden wir einen Podcast darüber machen.
Mhm.
Ich hätte eine Geschichte zur quasi rückwirkend zu Halloween, eine Geistergeschichte. Sie spielt im Arbeitsgericht Köln.
Oha.
Ja.
Wie da alle guten Geschichten.
Genau. Da hat ein Typ beschlossen, seinen Arbeitgeber zu verklagen. Er, seine Anwältin und der Anwalt der Gegenseite hatten einen Gerichtstermin. Das war 2021. Zu der Zeit fanden selbst in Deutschland einige Gerichtstermine tatsächlich remote statt. Und die drei lockten sich dann in dieser Sitzung ein. Es ist unklar, ob es Teams oder Zoom war.
Ist übrigens nicht unüblich gewesen in der Corona-Zeit. Das mit dem hier, wir machen unsere Verhandlungen
über. Ich sage, also selbst in Deutschland passierte das zu der Zeit.
Ja.
Also heute hättest du wahrscheinlich eher Probleme, das durchzusetzen.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, da hat die Digitalisierung
aufs Fax ausweichen.
Die Digitalisierung doch vielleicht ein bisschen was gemacht. Ich müsste
mal jemanden. Dann hat die Geschichte zumindest nichts daran Positives geändert. Mhm. Die drei haben sich dann eingeloggt und warteten im Wesentlichen darauf, dass die Richter auftauchten, also der Hauptrichter und die beiden Beisitzenden. 5 Minuten, 15 Minuten, 45 Minuten, keiner tauchte auf. Umso verwunderter waren sie hinterher, als sie das Protokoll der Gerichtsverhandlungen erhielten und das Urteil, das daraus ergangen ist, weil ja offensichtlich die Richter nie aufgetaucht sind. Aber nichtsdestotrotz haben die halt einen Bericht verfasst und das Urteil erlassen. Als dann vorsichtig nachgefragt wurde, wie denn das sein kann, stellt sich raus, der Richter hat tatsächlich ein komplettes Protokoll der Sitzung niedergeschrieben. Scheinbar war es so, dass die zwar den Richter nicht sehen konnten, der Richter aber die drei sehen konnte. Und während er dann so 20, 30 Minuten lang die Verhandlung führte und selbst zugibt, dass er auf einige Fragen keine direkten Antwort bekommen hätte, meinte er schon, auf einige Fragen eindeutige Reaktionen zu bekommen, weil die haben ja zwischendurch einfach angefangen, sich untereinander zu unterhalten. Und manche Sachen wurden vielleicht auch nur mit einem leichten Nicken quittiert, aber auch das ist als Zustimmung dann ins Protokoll eingegangen. Ja, und so hat er halt seine Verhandlung geführt, ohne zu merken, dass kein Schwein weiß, dass er da ist oder ihn auch nur wahrnimmt. Ja, die Beisitzer waren an der Stelle keine große Hilfe. Der eine sagt, er erinnert sich im Grunde an gar nichts und der andere meint nur, er weiß, irgendwer hat gesprochen, das hat er gehört, das weiß er noch. Aber mittlerweile haben sich die Parteien außergerichtlich geeinigt, was wohl dazu führt, dass dieser Fall gar nicht mehr aufgearbeitet wird. Denn dafür müsste irgendjemand jetzt das Urteil anfechten. Oder irgendwie theoretisch wäre wohl auch möglich, eine Urkundenfälschung anzuzeigen. Weil das Protokoll einer Gerichtsverhandlung, die es de facto nie gegeben hat, ist halt, weiß nicht, widerspricht jetzt auch irgendwie der Prozessordnung an der Stelle.
Ja, Schrödingers-Gerichtsverhandlung, ne?
Ja. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wie sehr in deinem Richteramt musst du verhaftet sein, bar jeder Kritikfähigkeit, dass du das nicht merkst? Ich meine, es ist ja jetzt schon nicht üblich, die haben da eine Dreiviertelstunde gehangen. Es ist jetzt nicht wirklich üblich, dass sich Kläger und Beklagte, dass sie da sehr viel rumplauschen. Also die meiste Zeit über haben die wirklich nichts gesagt. Und wenn, dann schon gar nicht, was irgendwie den Fall betrifft. Wenn dir das nicht auffällt, mein Gott.
Ja.
Ich habe auch noch was zum Thema Halloween. Aber ja, genau, da wird es wahrscheinlich dann auch eine Gerichtsverhandlung zu geben. Wir sind nämlich bei der Halloween-Party in Radebeul, das ist bei Dresden. Die einen oder anderen könnten das kennen, weil es da so ein Karl-May-Museum gibt. Genau, und jedenfalls, da fand eine Halloween-Party statt und jemand entschied sich dazu, sich als Bankräuber zu verkleiden. An sich jetzt erstmal nichts Schlimmes.
Er wollte authentisch bleiben.
Er wollte authentisch bleiben, weswegen er sich hingesetzt hätte und hätte sehr, sehr Euroschein, sehr, sehr ähnliche Sachen in Größe und Aussehen gedruckt. Genau, und das sah wohl so gut aus, dass die Leute dann wohl, also dass sie dann eben in da hier, ne, werft die Fuffis in den Club, auch wenn es falsche sind. Genau, hat er dann eben da so ein bisschen Geld verloren, beziehungsweise da halt reingeworfen, alle fanden es lustig, sah halt jetzt blöderweise in dem schummrigen Disco-Licht. Wohl ist es wohl nicht so richtig aufgefallen, dass es jetzt keine echten Scheine waren. Genau, und im Endeffekt war es so,
war der Richter DJ.
dass die Leute, also ne, einen Richter gibt's noch nicht, erstmal bloß eben die Anklage, beziehungsweise das Ermittlungsverfahren, weil die gestern nämlich dann angefangen haben, ihre Getränke mit eben diesen Geldscheinen zu bezahlen. Genau, ist wohl nicht gleich aufgefallen, scheinbar auch den Bedienungen nicht, die da das Geld dann nett entgegengenommen haben. Ja, entstandener Schaden ist aktuell noch unbekannt, aber eben gegen den Mann wird jetzt tatsächlich verhandelt, beziehungsweise es gibt ein Verfahren, eben in Verkehrbringung von Falschgeld.
Hm. Ja, kann man jetzt wenig gegen sagen. Also, es haben sie zur Verteidigung vorzubringen, kann ich mich freikaufen.
Wobei.
Das gab es die Tage, habe ich auch gehört. Gerichtsverfahren wegen Veruntreuung, wurde ein Scheck bezahlt.
Hier gerade noch drin steht, dass die Scheine wohl schon als quasi nicht echt gekennzeichnet gewesen sind.
Ja, das hilft zumindest dann bei der Verhandlung.
Im Idealfall, wenn es dann stattfindet.
Ja.
Ja.
Und wenn der Richter im gleichen Teams, Zoom, whatever call ist, WebEx. Ja.
Ich hätte auch noch eine Meldung, die gewisse Schnittpunkte aufweist. In Hessen. Und zwar beim Hessischen Rundfunk. Ich habe das Gefühl, irgendwer hat mir diese Meldung zugespielt. Und wenn dem so sei, dann danke ich. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr wem. Beim Hessischen Rundfunk gab es einen Polizeikurseinsatz Beginn des Monats. Und zwar weil dort sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, eine Reinigungskraft bei der Polizei gemeldet hat, nachdem sie dort einen mutmaßlichen Sprengkörper entdeckt hat. Nun war die Stadt Frankfurt zu der Zeit in erhöhter Alarmbereitschaft, weil schon ein paar Tage zuvor an einer U- und S-Bahn-Station eine Handgranate gefunden worden eine war.
Ja.
Mhm. Genau das war halt auch, was da diese Reinigungskraft gefunden hat, einen granatenähnlichen Gegenstand. Also groß Aufmarsch, groß Alarm mit viel Lalü und auch Lala, bis sich dann nach rund einer Stunde herausgestellt hat, dass man entfahren konnte, denn bei dem Fundstück handelt es sich um eine Attrappe, die als Requisite zu einer Recherche rund um die Echtheit und Verwechselbarkeit von Attrappen herangezogen worden war und dann eben unbedacht in der Redaktion liegen gelassen wurde.
Weißt du, Benny mir das irgendwann mal erzählt? Also weil du ja rätseltest, ob dir das jemand zugespielt hätte oder nicht.
Ja, kann durchaus sein. Dann vielen Dank, Benny. Aber ich würde mal sagen, also über die Echtheit und Verwechselbarkeit von Attrappen besteht jetzt, glaube ich, weniger Zweifel als noch zu Beginn der Recherchen. Vermutlich. Zumindest hätten sie da Indiz, dass dieses Plastik den in der Tat echt aussah.
Mit einem grünen Puschel obendrauf, aber sonst.
Ja.
Und ein bisschen größer, als man denkt.
Ja.
Ja, Waffen und Polizei, habe ich auch gleich noch was. Wir begeben uns nach New South Wales. Das ist, wie die Leute eventuell wissen könnten, ein Teil von Australien. Und da ist ein Polizeibeamter, der wohl etwas militanter gegen Spoiler vorgeht. Nämlich seines Zeichens Dominic Gaynor, der bis vor kurzem bei der Polizei in New South Wales gearbeitet hat. Das jetzt wohl nicht mehr tut. Nämlich der Constable macht da normalerweise eigentlich so Innendienst, also ist da so quasi an der Rezeption und arbeitet normalerweise da und hat sich wohl irgendwie mit einem Kollegen in den Haaren gehabt, wo es wohl um einen Tom Cruise-Film ging, den der eine nicht gesehen hatte, der andere schon. Und der eine, der ihn gesehen hatte, der hat eben gedroht, ja hier, ich spoiler dir den Film, und worauf dann der Constable seine Waffe gezogen hat, don't spoil the movie, Cunt, I'll shoot you. Ja, das ist jetzt wohl, glaube ich, nicht so richtig das, was ein Polizist tun sollte. Hat eben auch dann die Waffe auf den anderen Polizeibeamten oder Kollegen gerichtet und ist deswegen eben jetzt nicht mehr im Polizeidienst.
Oh.
Ach, ups, kleinlich.
Ich hätte auch eine Geschichte von einem, der gekündigt wurde. Wobei, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch so wäre oder nicht. Wenn ihr an Tierheim denkt, welche Tierart vermutet ihr da anzutreffen?
Und Katze.
Was mit Hamstern? Oder Kaninchen?
Hätte ich jetzt, ja, wahrscheinlich auch. Also die Leute sind ja dämlich, schenken ihren Klagen sonst welche Viecher und dann merkt man, oh, das Tier macht ja Arbeit und das dreijährige Kind kann sich ja noch gar nicht um das Meerschweinchen kümmern. Und
Von der Theorie super, aber ist irgendjemand schon mal ins Tierheim gegangen und hat sich da irgendwie, wo ist denn die Hamster-Sektion oder so?
Also als jemand, der immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen zur methadonischen Befriedigung des Haustierbedürfnisses auf Tierheim-Seiten herum.
Heimtier-Tierheim-Jagd.
kann ich sagen, da gibt es schon immer die Rubrik Kleintiere, wo ich mich dann aber auch frage, also lohnt sich doch kaum.
Ja, die kriegt
da dann ist ja der Adoptionsprozess länger als die Lebensspanne eines Hamsters.
Spotto, die Kleintiere kriegst du dann aus dem Tierheimchen.
Na, zirpen immer so schön.
Mhm. Okay. Aber dann ergibt die Meldung ja doch irgendwie Sinn. Es gibt nämlich in San Diego ein Animal Shelter, wo halt alle möglichen Leute ihre Befällten abliefern können. Und die Tage ist irgendwie aufgefallen, dass deren Kleintiersortiment deutlich kleiner war, als es sein sollte. Dafür das Reptile-Segment wuchs und gedieh. Stellt sich raus, dass da wohl irgendwie ein Deal geführt wurde von einem Typen, der Reptilien aller Art züchtet. Und er hat sich diese kleinen Fellspender im Wesentlichen immer so an die Seite getan. Komm mal mit in meine Farm upstate. Das Ganze ist irgendwie nur aufgefallen, als eine Textnachricht von ihm auftauchte. Er sagte immer, ich habe jetzt 250 Kaninchen und Meerschweinchen. Hast du irgendwie die Möglichkeit, die gefriert zu frosten? Also bei mir fehlt das Zeit und die Zeit und das Personal, um das selbst zu übernehmen. Was ich übrigens auch nicht wusste, dass die Dinger im Wesentlichen tiefgefroren dann an, wahrscheinlich Krokodile, Schlangen, was nicht alles verfüttert wurden.
Ich glaube, die werden schon vorher aufgetaut.
Ja, das schon, aber ich dachte immer, die wollen Lebendnahrung eigentlich haben.
Schlangen glaube ich ja nun wieder ja. Ich glaube, dem anderen Viehzeug ist das eigentlich relativ wumpe.
Okay. finde übrigens, wir sollten an der Stelle den Namen dieses Reptile Breeding, dieser Reptile Breeding Company nicht verschweigen. Ich finde Fertile Turtle einen erstaunlich progressiven.
Ja.
Der irgendwie muss ich erklären, warum das wächst und gedeiht.
Ja, nee, das liegt an unseren Schildkröten.
Ja, schade. Also, aber ganz ehrlich, ich vermute, dass das in Deutschland gar nicht anders läuft. Bloß hier ist es kein Skandal.
Ich glaube, ganz ehrlich, gerade in irgendwelchen Zoos werden die ihre sag ich mal, Population an Kleintieren, ich meine, die haben ja dann auch so Hamster und solches Viechzeug, glaube ich, sogar gang und gäbe, dass die halt damit ihre Population entsprechend auch kontrollieren.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es da vor ein paar Jahren mal eine große Meldung darüber gab, dass irgendwie so ein Zoo einen Livestream gemacht hat. Irgend so ein putziges, ich weiß nicht, ob das Eisbären oder was auch immer, oder Pandas waren. Nee, Pandas fressen ja nur zufällig, haben wir festgestellt. Wo die dann vor laufender Kamera, also ein Livestream tatsächlich, irgendwelche anderen Viecher aus dem Zoo da ins Gehege gebracht haben. Und ja, da war irgendwie plötzlich Puderbär blutverschmiert.
Ja, sind sich halt gegenseitig ins Gehege gekommen, ne?
So sieht's nämlich aus. Und ich weiß, es gab damals irgendwie einen riesen Bohai darüber, ob man sowas Kindern zeigen könnte. Und der Zoo so, ja, pff. Was sagt ihr halt denn? So. Ja.
Ist halt so. Aber ich kann so, also ein Stück weit kann ich das zumindest vom Tierheim nachvollziehen. So Reptilien sind im Zweifelfall halt auch besser zu lagern als jetzt irgendwelche Kleinnager. Ich erinnere mich da an eine Situation in einer befreundeten WG, wo irgendwie das Bier alle war. Und ich dann gefragt habe, ob noch eins im Kühlschrank ist. Und es hieß, ja, es ist noch im Kühlschrank, gleich neben dem Stinker. Und dann erst nach Öffnen des Türs stellte ich fest, es handelte sich nicht um besonders würzigen Käse, sondern um den Spitznamen der ansässigen Badagame, die da halt ihre Winterstarre im Kühlschrank induziert bekommen hat. Ja. Und das ist echt praktisch, die stellt man in den Kühlschrank und dann bleiben die da einfach stehen. Ich glaube,
ich hatte einen Schmetterling im Kühlschrank zum Überwintern.
Was?
Das war irgendwie so ein richtig schönes Tier, flatterte bei mir in die Wohnung rein und saß da halt doof in der Gegend rum, machte keine Anstalten, sich wieder vom Fleck zu bewegen. Und dann habe ich eben gesehen, ja, mach mal so eine Wasserzuckerlösung fertig, guck, dass der sich da irgendwie satt rüsseln kann. Und nein, nicht Otter, Other. Und angesichts der Jahreszeit habe ich dann auf derselben Seite auch gesehen, wenn sowas passiert, dann packt das Vieh einfach in den Kühlschrank, lasst den da die kalte Jahreszeit durchmachen und dann holt den irgendwann wieder raus.
Wie das halt so ist mit eingefrorenem.
Das war nicht ein Gefrierfach. Aber ja, das war ein sehr friedlicher Zeitgenosse.
Er war hinterher zwar nie wieder dasselbe, aber
Das machen manche TierbadagamenbesitzerInnen wohl auch mit dem Kühlschrank, dann aber eher nicht zum Überwintern, sondern zum generell Platz machen. Und ja, nee, soll man wohl nicht und ist jetzt wohl so tierschutzrechtlich auch
Also nicht mir selber, aber ein Freund von eines Freundes, dem ist eine folgende Geschichte persönlich passiert. Chamäleons sind ja irgendwie wahnsinnig empfindlich, was Temperatur und Zugluft angeht. Mhm. Also gefühlt sterben die von allem. Und dann gab es eine Wohnung, großes Terrarium mit diversen Chamäleon da drin und in derselben Wohnung zwei Katzen, die sehr viel Spaß an diesem Terrarium hatten, aber da nicht reinkamen. Und irgendwann ist eine von diesen Chamäleons ausgebüxt und die Katze hat dann angefangen, damit zu spielen, als die Besitzerin wieder dazu kam. Und das Chamäleon war halt körperlich gezeichnet von dem Kampf mit der Katze. Kampf, wahrscheinlich das falsche Wort. Und dann war irgendwie so, ja, der ist nicht mehr zu retten oder das ist nicht mehr zu retten. Und dann wurde das irgendwie 20 Sekunden ins Gefrierfach gesetzt, weil das irgendwie so die schnellste Möglichkeit wäre, dieses Tier tatsächlich dann am Ende umzubringen. Ja, war auch so. Also da stand er echt nicht drauf.
Gut, wenig überraschend, ne?
Ja. Steif war er eh schon. Also, wir sind ja von Haus aus. Irgendwann hat die Person sich noch ein größeres Terrarium angeschafft. Da ist auch Azureus drin, diese feige Frösche. Und ich kannte ja die beiden Chamäleons zu dem Zeitpunkt. Und dann stand ich vor diesem größeren Terrarium und suchte mit den Augen. Ich meine, die wechseln ja nicht wirklich ihre Hautfarbe entsprechend des Hintergrundes. Also die sind jetzt gar nicht so schwer zu entdecken eigentlich. Und ich stand da bestimmt 5 Minuten davor und suchte nach diesem gottverdammten Chamäleon. Das andere hatte ich schon gefunden.
Hast du in der Kühltruhe nachgeguckt?
Und dann plötzlich sah ich es. Es saß direkt vor meiner Nase auf einem Ast und starrte mich die ganze Zeit an.
Dachte sich so, okay, ich bin der Meister der Tarnung.
Ist doch ganz gut angepasst an die Umgebung, muss kann man nicht anders sagen.
Ja, ich sag mal so, ne, das haben die nicht von ungefähr mit dem.
Ah, der Chat weist gerade darauf hin, dass man für Lebendfutter eine Sondergenehmigung braucht.
Zumindest, wenn das Lebendfutter Wirbel hat. Ich glaube, Heimchen und dergleichen ist noch relativ unproblematisch
die
rechtlich.
Begebenheit, gesehen, ja. Das ist schon lange her und ich bin mir über die rechtliche Lage heute nicht mehr ganz im Klaren. Aber Freundeskreis begab es sich, dass ein Typ sich einen Königspython geholt hat. Relativ, also jetzt nicht riesig groß, aber schon so 1,5 Meter lang ungefähr. In der Zoo-Handlung im Wesentlichen einfach nur in den Rucksack gestopft und den Rucksack zugemacht. In den Bus gestiegen, wo der wohl unterwegs versucht hat, rauszukommen. Und am Ende saß der in einem Terrarium. Großer Termin, erste Fütterung. Wird eine Maus reingesetzt. Also die Schlange bekam den Namen Midgard. Die Maus bekam den Namen Thor. Und ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie verhindert und sagte, ja, wird später bei mir. Und Antwort war, ja, ist schon drin. Das wird jetzt alles echt schnell gehen. Nur 2 Stunden später kam ich dazu und sah diese Maus schlafend in diesem Terrarium. Die Schlange hatte sich wie so ein Wurstkringel einmal drumherum gelegt, aber schlief auch.
Ziemlich beste Freunde.
Ja, so ziemlich. Am nächsten Tag war die Maus irgendwie aus dem Terrarium ausgebüxt und wir mussten dieses Zimmer von A nach B einmal so quer neu umräumen, um die irgendwie wieder zu fangen. Und irgendwie 2 Wochen später, mittlerweile musste Mausfutter gekauft werden, weil der Maus ging's prächtig da drin. War die Schlange tot.
Verhungert.
Ja, hätte ich bei der Namensgebung vielleicht mal besser aufgepasst an seiner Stelle. Keine Ahnung warum. Also ich habe nur so Momentaufnahmen der ganzen Geschichte. Aber, ja. Schönes Tier übrigens.
Die Maus oder?
Beides? Im Grunde tatsächlich beides, ja. Es ist schon so ein Viech, das ich ganz gerne auf der anderen Seite einer Glasscheibe sehe. Also Schlangen sind einfach so, weiß ich nicht. Irgendwas in mir hält es immer noch für eine ganz dämliche Idee, eine Würgeschlange sich um den Hals zu legen.
Durchaus richtig.
Ja, ja, aber es passiert ja nun mal. Also, ich weiß nicht, ob ich eine Schlange einfach so als Freigänger, Freischlängler.
Freischlängler, genau.
Ob ich das einfach, stehe ich nicht zu. Verstehe ich nicht. Ist nicht meins. Naja. Falls einer von der Staatsanwaltschaft zuhört, das ist alles verjährt.
Mhm.
Die kennen die Beteiligten selber auch nur aus den Medien. Ah. Ja. Apropos. Ja. Ich habe noch eine Geschichte. Es ist ein bisschen schade, dass Judith nicht da ist, aber vielleicht hört ja die Schattenredaktion zu. Es geht um Bücher. Jetzt ist es ja häufig so, wenn ein Wert statistisch mit einem anderen korreliert, kann man nicht notwendigerweise darauf schließen, dass da auch ein kausaler Zusammenhang besteht. Aber es gab jüngst eine Studie zum Thema, wie viele Bücher besitzen Leute eigentlich? Und was sind denn das so für Leute? Also stellt sich raus, dass in den letzten 10 Jahren sowohl die Werte für wie viele Bücher die Leute besitzen, als auch wie viel sie pro Jahr lesen, abnehmen. Insbesondere bei Sekunde. Das waren so schöne Kriterien, dass ich die einmal nochmal raussuchen musste, muss. Die Suchfunktion will ich suchen.
Überbrücken kann ich schon mal anmerken, dass es
mach das.
Bei mir zumindest tatsächlich deutlich zurückgegangen ist, der Konsum. Selbst wenn ich Audiobücher gnädig mit dazu zähle.
Das ist nämlich jetzt
der. Nee, es geht rein um physische Bücher. Also, keine E-Books, keine Audiobooks.
Okay, weil das ist nämlich was, wo ich sagen muss, oder was meine Frage gewesen wäre tatsächlich dazu, zählen denn E-Books mit rein? Weil, also, ich kann es
nicht. Nee, tun sie nicht.
Ich kann zumindest für Judith so viel sagen, dass sie ihren Großteil von Büchern, die sie so im Jahr und übers Jahr liest, tatsächlich eher als elektronisches Buch liest und nicht als physisch-haptisches Gedingse.
Ja. Also, weiße Personen, männliche Personen haben den stärksten Rückgang bei der Frage, wie viele Bücher sie besitzen über die letzten 10 Jahre. Und ansonsten, der Besitz von physischen Büchern hat eine sehr hohe Korrelation dazu, wie hoch dein Bildungsstand ist und wie viel Geld du verdienst.
Das ist jetzt nicht wirklich überraschend an der Stelle, finde ich.
Ja, trotz Leute, kauft Blitz. Mehr Bücher, dann seid ihr auch irgendwie wohlhabender und gebildeter.
Mhm.
Das ist also das, was ich daraus schließe. Wenn ich die Statistik lese, mindestens 19% der Amerikaner daraus schließen sollten, weil sie nicht ein einziges Buch besitzen.
Ja gut, ich meine, die verbannen ja gerade lieber Bücher, als dass sie sie lesen.
Genau.
Ne? Also.
Also 85% der Leute geben an, sie haben mindestens ein Buch. Weird Flex, wenn man mich fragt.
Ja.
Ich glaube, 5 oder 6% gaben an, sie wissen nicht, wie viele Bücher sie besitzen. Ich habe eigentlich den Verdacht, dass man die jetzt nicht mit der erstgenannten Gruppe zusammenwerfen sollte.
Nicht zwangsläufig, ja.
Ja. Schön fand ich dann den letzten Punkt der Frage noch, nach welchem Sortiersystem arrangieren sie ihre Bücher? Ja, komm, lass gut sein.
Ja, irgendwie, also ich finde, das sind halt wirklich bei dieser Studie irgendwie auch so die sag ich mal, Parameter irgendwie ein bisschen für den Fuß. Also, wenn ich Judith jetzt fragen würde, wie viele Bücher besitzt du, wüsste die das auch nicht. Die würde dann sagen, ungefähr und dann eine recht hohe, wahrscheinlich dreistellige Zahl.
Fairerweise, das ist hier mit drin. Also kein Buch, ein Buch, bis zu 10, bis zu 50, bis zu 100 und über 100.
Ja, aber wie gesagt, dann eben die E-Books halt komplett rauszulassen, ist halt irgendwie nicht wirklich zeitgemäß, finde ich.
Also ja,
that's what she said. Tatsächlich.
Ein externer Einflussfaktor bei mir war definitiv auch einfach das Ableben von Herrn Sir Terry Pratchett. Das hat schon ordentlich gedrückt, was ich da, vor allem was ich konsumiere. Ich krieg nach wie vor immer zu jeder Möglichkeit von elterlicher Seite mindestens ein Buch geschenkt, weil gehört sich so. Aber gelesen werden die nicht mehr unbedingt alle automatisch.
Ja. Letzte Detail aus der Studie möchte ich euch noch reindrücken. Bei Leuten, die 65 Jahre oder älter sind, ist es weniger als 1%, das angibt, die Bücher nach Farbe zu sortieren. Bei Leuten unter 30 ist es immerhin noch 6%.
Ich glaube, bei uns sind sie eher thematisch sortiert.
Ja, ich finde das auch irgendwie weird, aber
es gibt,
ich meine, es sind ja auch niedrige Prozentwerte, so ist nicht.
Ich kenne eine Person, die nach Farbe sortiert.
I don't know how it's called, but it's red. I don't know how it's called, but it's red. Das,
der kommt damit gut klar. Ja, weiß dann halt, wie die Bücher aussehen und weiß dann auch, wo er suchen muss. Und Ich glaube nicht, dass er das System jetzt gewählt hat, weil er damit besser zurechtkommt. Ich glaube, das ist schon mehr so ein Hihi, ich find's lustig Ding. Aber wenn man sich dann mal dran gewöhnt hat, ist das genauso gut eine Sortierung. Oder vielleicht nicht genauso gut. Aber funktioniert auch.
Also nach Genre oder nach Inhalt zu sortieren, ist die zweithäufigste Art, wie man Bücher sortiert, laut dieser Studie.
Am häufigsten alphabetisch, nehme ich an.
Nein.
Nicht?
Mhm.
Thematisch?
Auch nicht.
Sondern? Größe?
Gar nicht.
Ah, oh. Wenn es nur ein Buch ist.
Ja, gut, okay. Ich habe alle meine Bücher thematisch sortiert.
Also der häufigste Fall ist wirklich, dass Leute sagen, ich sortiere meine Bücher überhaupt nicht.
Ja, okay. Wenn da aber auch wirklich nur irgendwie die Bibel im Schrank steht. Wenn man thematisch sortieren wollte, dann müsste man sie ja zerpflücken. Und
Altes Testament, Neues Testament.
Evangelien irgendwie, die sind ja, das ist ja, also die springen ja in der Zeit umher, so gesehen, habe ich gehört. Ich habe in der Tat noch nie die Bibel gelesen und also nicht von vorne bis hinten und ich habe es auch nicht vor.
Also was ich dir auf jeden Fall, wenn du mal auf die Idee kommen solltest, in einem Akt der puren Langeweile, nicht empfehlen kann, ist zum Ende zu blättern, gucken, wie es ausgeht.
Ja, Spotto, Spoiler, Jesus stirbt am Kreuz. Oh, müssen wir jetzt wirklich eine Spoiler-Warnung für die Episode schneiden?
Mit den Kommentaren, dass Jesus ja nicht gestorben ist, da musst du dich da auseinandersetzen, ne?
Kann schnell jemand eine Mimimi at Sunday Morning Adresse ein?
Also wenn ich die mal lesen sollte, ich glaube dann schon in so einer Jugendsprachenausgabe. Oder in Mundart.
Die Bibel in einfacher Sprache, sagst du?
Nee, in Schwäbisch.
Oh Gott.
Okay, das ist jetzt der Moment, wo wir wirklich als Indikator haben, ob Jude zuhört oder nicht. Ich gehe davon aus, dass noch niemand im Raum steht, dass er nicht zuhört.
Schaffe, schaffe, Weltle baue und nicht nach der Eva schaue.
Oh Gott im Himmel.
Genau der. Ja.
Gott im Himmelsländle.
Können wir mit einiger Sicherheit sagen, dass die Claudia nicht zuhört.
Okay.
Zumindest meldest du dich nicht auf Mastodon.
Mhm.
Ja. Ein Thema hätte ich dann auch noch.
Moment, der Chat hat aber recht, wenn es jetzt gleich wieder technische Probleme gibt, könnte das ein Hardware-Problem sein.
Jesus hat am Kreuz geströmt.
Ja. Spotto, du wolltest was.
Ich wollte nur sagen, dass ich ein Thema noch habe. Du hast zwei, dann würde ich mich fast als Sandwich-Belag anbieten.
Hallöchen.
Mhm. Schling deine Kneißle um mich.
Was?
Ist eins der.
Das ist hier so ein Spätzle-Ding.
Wie viele hundert Worte, die es für die Endstücke beim Brot gibt.
Also
Kneißle. Gibt.
Mhm. Ja, habe ich auch
die
schon.
Kanten meinst du, ja.
Rindel.
Die Verpackung.
Wir begeben uns jetzt nach Norditalien, nämlich nach Pavia. An sich jetzt noch nichts Außergewöhnliches, aber da gab es eine etwas außergewöhnlichere Klage, nämlich gegen die zwei Söhne einer Rentnerin, der eine 40, der andere 42. Sie mögen doch so langsam mal aus dem Elternhaus ausziehen. Es gibt eine Frist, das ist nämlich der 18. Dezember, also sie müssen vor Weihnachten ausgezogen sein und das Haus Mama, Hotel Mama dann endgültig verlassen haben. Und die Klage wurde wohl jetzt auch vom Gericht wohl erfolgreich bestätigt, dass die beiden raus müssen.
Von der Richterin, ja. Genau. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Keine Ahnung, also tatsächlich so richtig ergiebig ist der ganze Artikel nicht. Also ja, die beiden sind natürlich weit über den 18. Geburtstag immer noch im Elternhaus gelebt und die Oma, beziehungsweise die Mutter ist mittlerweile 75 und hat halt irgendwie jetzt langsam keinen Bock mehr auf die beiden. Sollen sie endlich mal was Eigenes suchen? Ja. Und anstatt Miete zu zahlen, also sie würden weder Miete zahlen noch Hausarbeit bei der Hausarbeit helfen, was jetzt irgendwie nicht so richtig schlau ist. Ja.
Hat sie zufällig die Angewohnheit, sich zum Fenster rauszuhängen und lalalalalala zu rufen? Weil
ich glaube,
die
wenn
Werbung
du damit,
hat mich gelehrt, dann kommen aus der ganzen Nachbarschaft Kinder angerannt.
Ja, wobei auf der anderen Seite, glaube ich, in Italien lockst du damit wahrscheinlich keinen.
Was? Miracoli? Nicht?
Guck mal kurz in Chat.
haben wir da Italiener im Chat?
Federico. Also ja, wahrscheinlich mindestens einen. Ich weiß nicht, ob er gerade am Rechengerät sitzt.
Wollen wir heute recht früh zu Bett gehen? Bitte nicht vor den Kindern.
Kind habe ich mich ja immer gefragt, warum die nicht vor den Kindern ins Bett gehen wollen. Also erst nachdem die Kinder und ach.
Ich habe immer so ähnlich ging das bei mir auch. Ich war mir nicht sicher, ob sie jetzt später als die Kinder ins Bett gehen wollen oder ob ihr die Frage.
Ja. Genau.
Ja, nee, schon.
Also, Frage wurde nicht gehört. Also nochmal an eventuell italienischstämmige Menschen oder mit italienischen Hintergründen. Miracoli. Ne, da hat man doch bestimmt in Italien so richtig viel Erfolg mit, oder?
Das ist wahrscheinlich wieder Brezelburger in den USA.
Man muss nur aufpassen, dass man die Spaghetti in die richtige Länge schneidet, dann dürften auch Italiener kein Problem mit haben.
Ach, ich glaube, du machst gerade nicht. Machst, glaube ich, gerade nicht besser.
Gusi. Spezi auf Italienisch.
Ja.
Apropos Getränke. In Rauenberg. Und auch hier wieder habe ich, also bin aus eigenem Antrieb relativ selten auf den Seiten der deutschen Drittsender unterwegs. Wer mir also diesen Artikel von SWR aktuell geschickt hat, vielen Dank. Denn ich glaube nicht, dass ich selbst drüber gestolpert bin. In Rauenberg, was wohl irgendwo im SWR-Land ist, ist ein Mann mit dem Auto herumgefahren.
Das ist die schlechteste Beschreibung der Formel 1, die ich je gehört habe.
Formel 1 kann es nicht gewesen sein, denn Formel 1-Wagen haben kein Dach, auf das man so eine Magnetblaulicht heften könnte. Wie das der.
Auf den Helm drauf?
Ist der magnetisch?
Vermutlich eher nicht.
Wird irgendwie Kunststoff sein. Bezweifeln.
Aufspaxen halt.
So hat das aber hier dieser 33-jährige Mann, um den es in der Meldung geht, getan. Ihm ging das alles zu langsam, er hatte es eilig, also hat er sich so eine Kirsche aufs Dach gepackt und das Blaulicht angeschaltet und war dann und dementsprechend schneller am Ziel. Auf dem Weg dorthin ist er aber anderen Autofahrern und Autofahrerinnen aufgefallen, die diese Konstruktion wohl etwas merkwürdig fanden und die wiederum haben dann die Polizei informiert. Die Polizei hat auch festgestellt, von uns sollte da jetzt irgendwie in der Gegend niemand mit Blaulicht durch die Gegend fahren. Da schauen wir doch mal nach. Und es hat auch nicht allzu lang gedauert, bis sie dann das Auto mit dem Magnetblaulicht auf dem Dach gefunden haben. Bei der Gelegenheit haben sie auch festgestellt, er hatte vorne hinter der Windschutzscheibe auch noch sogenannte Flasher eingebaut. Also auch da ein farbiges Blinklicht, was wohl die Angehörigkeit zur Staatsmacht symbolisieren sollte, fälschlicherweise. Das Auto haben sie gefunden auf einem Parkplatz vor einer Kneipe. In der Bar, in der Kneipe, fanden sie dann auch den Fahrer des Wagens beim Weintrinken an. Anderen Gästen zufolge hatte er sich ihnen gegenüber zuvor als Polizist mit Bonuslizenz zum betrunkenen Autofahren ausgegeben.
Netter Versuch.
Ist eine durchaus praktische Lizenz, wenn man bedenkt, dass ein Atemalkoholtest dann einen Wert von 2,26 Promille ergeben hat. Und
war nicht nur ein Glas.
Nee, vor allem war das also die Zeit zwischen Meldung des umherfahrenden Autos bis zum Auffinden des Autos war jetzt nicht unbedingt lang genug, dass er ihnen glaubhaft hätte versichern können, sich diese 2,26 Promille vor Ort mit seiner Weinschorle angetrunken zu haben. Er ist wohl schon mit 2 Promille unterwegs gewesen, ehe er überhaupt beim Weintrinken ankam. Ja, die echte Polizei nahm ihn dann erstmal mit. Blaulicht und Flasher sind sichergestellt. Und es wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Amtsanmaßung ermittelt.
Ja.
Das, ja. Lizenz zum betrunken Autofahren.
Mein, ne? Hätte mal lieber,
Bonuslizenz finde ich überhaupt einen
das ist,
Begriff an sich schon. Ja.
Tja, hätte er mal lieber Energy-Drink getrunken. Vielleicht jetzt nicht unbedingt den, der jetzt im nächsten Thema noch kommt. Hat nämlich jemand für seinen Film, für seinen neuen, wohl eine sehr, 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 sehr erfolgreiche Werbekampagne gestartet. Nämlich Uba Butler, der ist Journalist und Filmemacher.
Was?
Uba Butler. O-O-B-A-H und dann Butler.
Ah, nicht U-B-E.
Achso, ich dachte, es wäre ein Uber für Butler.
Nein. Dachte ich auch.
Gut, Uber Eats und mein Butler sind ja hier in Regensburg sehr, sehr ähnlich. Egal. Nee, der Typ heißt so, ist wie gesagt schon. Hoppla.
Die weiteren Sendungen verzögern sich um etwa 2 Stunden.
Irgendwas.
Das hat so ein bisschen was von Blair Witch Project.
Ja, das war gerade das kleine Audio-Interface, was vom Tisch gerutscht ist, als ich an dem Kabel vom Kopfhörer zog. Nee, aber scheint wieder alles zu gehen, oder?
Was?
Mhm, ja, danke.
Ja.
Genau, der hat eben einen neuen Film am Start, wo er sich mit entsprechend Amazon auseinandersetzt und der Art und Weise, wie Amazon seine Fahrer behandelt. Jetzt ist es so, dass die eben für so Pipi-Pausen und sowas ausstempeln müssen. Und ja, was halt einige der Fahrer dazu bringt, eben nicht zum Pipi-Machen auszusteigen, sondern es halt einfach während der Fahrt auf eine Flasche zu gehen. Soweit die Geschichte dahinter. Es hat man sich natürlich überlegt, okay, wie könnte man dann kreativ mit so einem Umstand umgehen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es tatsächlich wahr ist, dass man ständig neben den Amazon-Gebäuden ständig Plastikflaschen voller Urin finden würde. Jedenfalls hat man sich überlegt, okay, was könnte man denn daraus machen? Und es wurde dann der Release Energy Drink daraus, der entsprechend dann bei Amazon als meistgekauft und beliebtester Energy Drink gelistet wurde, relativ schnell. Genau, eben der sag ich mal, Story nach, dann eben aus Urin von Amazon-Fahrern und Fahrerinnen bestehen soll. War natürlich nicht drin und macht da eben so mit diesem Stunt Werbung für den Film. Aber es ist wohl tatsächlich, also das Problem an sich, wie Amazon da eben mit den Fahrerinnen und Fahrern umgeht, ist eben kein unbekanntes und ein reelles Problem. Da hat man ja sowieso auch von Seiten anderer Angestellter ja da schon teilweise ziemliche Geschichten und Horrorgeschichten gehört, dass die Leute eben nicht aufs Klo gehen, sich nicht hinsetzen dürfen und solcher totaler Blödsinn halt. Weil nur wer steht, arbeitet und so Geschichten. Weil ich mir nicht mal ganz im Klaren bin oder nicht mal ganz hundertprozentig sagen möchte, dass das nicht auch an den Leuten liegt, die dann da quasi die vorgesetzt machen, die dann solche Ideen kommen, also von daher.
sich setzen, sich widersetzen, befürworte nur den Widerstand.
Mhm. Genau, aber das ist eben da auch die Tage irgendwie als größere Aktion da durch die Presse gegangen. Ist, glaube ich, auch.
Das Konzept Amazon-Lieferdienst ist bei uns gar nicht so ein Ding, oder?
Lieferdienst? Im Sinne von ja. So Uber Eats-mäßig, so Flink oder?
Nee, tatsächlich Amazon-Lieferwagen.
Ja, nee, ist ja. Also hier auf jeden Fall.
Echt?
Okay. Ja, also, dass praktisch Amazon seine eigenen anstatt Hermes, DHL, GLS und was es da alles noch gibt. Nee, das ist hier ein Ding. Also,
in dunkelblau.
Ja.
Kann mich nicht erinnern, das mal bei uns hier gesehen zu haben. Ich habe die Tage eine Amazon-Lieferung, also ein Typ stand vor mir um 8 Uhr abends.
Ja, die kommen halt teilweise auch zu total weirden Zeiten, wo halt andere Lieferdienste schon, sag ich mal, mehr oder minder sicher am Feierabend
sonntags.
Okay.
Also die kommen teilweise wirklich zu Unzeiten, wo man sich dann auch so denkt, so, boah, mei, was
muss ich denn? Ich habe immer gedacht, das sind DHL-Leute.
Nee, das ist Amazon-eigen. Der DHL hat ja feste Lieferzeiten und feste Arbeitszeiten.
Deswegen hatte mich das auch irritiert.
Ja.
Also ich fand das noch so traurig, weil der Typ stand vor mir und eigentlich war diese Lieferung von Amazon bei mir für den Tag abgekündigt worden.
Mhm.
So, tut uns leid, verzögert sich. War aber auch ein Artikel, wo man den Leuten einen Code geben muss, damit es ausgehändigt wird.
Aha.
Den ich nie bekommen habe, weil die Lieferung war ja nicht vorgesehen für den Tag. Und dann stand um 8 Uhr da. Ich sag, ich brauche einen Code. Ich so, oh, schade. Kann ich nicht, habe ich nicht, mache ich nicht. Es tat mir total leid, dass er sich irgendwie, ich dachte, das wäre immer noch so ein DHL-Fahrer oder so.
Ja, das Problem dabei ist, dass solche Fahrer ja dann meistens, wenn sie quasi ihre schon meistens viel zu vielen Fuhren dann nicht loskriegen,
ja.
Dass sie dann halt teilweise mit massiven Strafen mit, okay, du kriegst dann halt nicht deine kompletten Stunden gezahlt oder sowas, dann halt rechnen müssen. Und das
deswegen
ist halt,
rechne ich in so einem Fall ja immer mit diesem, wir haben sie nicht angetroffen.
Ja, genau. Das ist halt das, warum die dann eben genau das machen, dass sie sagen, ja gut, das schaffe ich nicht mehr, also habe ich die letzten 10 Lieferungen halt einfach nicht angetroffen und springen dann vielleicht schnell noch zwischen, also wenn überhaupt noch rein und werfen ein Kärtchen ein. Ich gehe tatsächlich, nachdem ich da jetzt doch sehr positive Erfahrungen mit gemacht habe, also eigentlich sollte man ja gar nicht bei Amazon bestellen, aber manchmal lässt sich es nicht vermeiden, dass ich das dann direkt an Amazon Locker, also so quasi die Packstation von Amazon, liefern lasse. Dann haben die weniger Geschiss damit und ich kann es dann abholen, wenn ich es abholen kann, will, soll. Weil eben die, sag ich mal, beim Ausliefern, also zumindest bei uns hier, die Personen, die hier für Amazon fahren, teilweise auch schon ein bisschen kreativ werden, was jetzt denn ein sicherer Ablageplatz ist. Also zum Beispiel so vor unserer Haustür. Sehe ich jetzt nicht unbedingt als sicheren Ablageort, aber
In der Mülltonne, die an dem Tag abgeholt geleert wird.
Ja.
Hier ist es halt so, es hat sich, glaube ich, mittlerweile rumgesprochen, dass wenn du bei uns klingelst, weil wir sind immer im Homeoffice, dass du hier immer die Sachen losfährst. Wir kriegen immer den Kram für die Nachbarn.
Mhm.
Ja.
Ja, nee, aber genau, da werden die Zulieferer auch teilweise wirklich kreativ, das Zeug loszuwerden und das ist dann auch nicht schon. Deswegen dann lieber irgendwie Packstation oder Locker oder wie das alles dann heißt. Und Paketshops sind teilweise hier total zum Hinfallen, weil wir haben für DHL haben wir einen Paketshop, der Öffnungszeiten hat, also ich glaube von 7.30 Uhr bis irgendwie 15 Uhr oder sowas. Das ist irgendwie so ein Café, irgendwie so ein Bäcker und der hat halt irgendwie völlig sinnvoll, also wenn du irgendwo einer normalen Arbeit nachgehst, halt wirklich absolut nicht machbar da irgendwie da hinzukommen, während die irgendwie gerade offen haben. Und da lieber lasse ich es dann direkt irgendwie an eine Paketstation schubsen.
Also wenn ich mir vor Augen führe, was hier bei uns als Paketstation zählt, habe ich einfach den Platz nicht für. So gar nicht. Also jetzt nicht nur auf uns bezogen, aber wenn das sich durchsetzen würde.
Ja gut, das andere Ding ist natürlich dann wieder so Paketstation jetzt mit irgendwie App-Zwang von der DHL ist halt auch scheiße. Wo die sich noch nicht mal genau sicher sind, wem jetzt eigentlich die App gerade gehört und Quatsch, das war die Bahn. Aber same. Also Ja, nee, also die App ist irgendwie total furchtbar, totaler Mist. Ich stand irgendwann mal 10 Minuten, Viertelstunde vor der scheiß Paketstation und hab erstmal diese blöde App einrichten müssen.
Ja, so ging es mir in Bayern, als ich einen Parkplatz bezahlen wollte.
Auch super, ja. War übrigens Franken, glaube ich, aber.
Ach Gott. Euren Regionalkonflikt, wenn der irgendwann mal ausgetragen wurde und ihr euch geeinigt habt, von was ist der Ministerpräsident da eigentlich der Ministerpräsident? Dann werde ich mich daran orientieren.
Nee, das ist, ja, an der Stelle ja eine wichtige Frage, weil ja, König Markus ist ja hier Nürnberger, ne? Also damit Franke. Also das ist nicht so trivial, aber mir ist das ja alles im Endeffekt völlig egal. Als Zugereister bin ich ja eh für den Niedergang Bayerns verantwortlich und stolz drauf, von daher.
5. Kolonne.
Ja, aber damit wäre ich jetzt auch themenentleert.
Ja, ist für mich genauso.
Gut.
Also dann ein bisschen später angefangen, dann können wir ein bisschen früher aufhören.
Ja, ne, würde ich auch sagen.
Finde schon, wir haben lang genug.
Muss ja auch wieder mal gut sein, ne?
Ja.
Ich habe das die Tage in so einem Reaction-Video, also dieses Twitch-Clips Germany gesehen. Da hat irgendeiner aus der Hörerschaft oder Zuschauerschaft irgendwas gesagt oder geschenkt oder was auch immer. Und dann sagte die Moderatorin da: Ach, der so und so, ja, das ist auch einer von den ganz langweiligen. Langjährigen.
Ja, ja, bei uns trifft beides zu.
Wie ein Freund aus der Kitchen neulich sagte: Ach ja, ja, der USB-Scheinwerfer. Ja, nee, der nicht geht, der ist kaputt. Und also ich sag mal so, das war jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Analyse der Lage. Der Freund ist übrigens Ingenieur für Fehlersuche der Elektronik. Ja.
Da hat es mal geklappt mit dem Job und der Berufung.
Ja, ja, voll. Also, ne? Der nicht geht, das ist der kaputte. Ja. Danke.
Ja, und wir drei Kaputten gehen jetzt auch. Und zwar ins Restwochenende. In 2 Wochen wäre der 26. So turnusmäßig wäre das mal wieder eine Möglichkeit, dass wir da wieder zum Hören sind. Bis dahin danken wir für die Aufmerksamkeit, für die Themeneinreichungen, fürs Zuhören, fürs Bechatten überhaupt, fürs Existieren. Und wünschen einen schönen Restsonntag, zwei schöne Wochen und sagen Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.